Wir hören den heutigen Predigtext aus der Lesung im Alten Testament aus dem zweiten Buch Mose im 19. Kapitel. Im dritten Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, an diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai, und Israel lagerte sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten? So sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen solltest.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Es ist ein langer Weg, den das Volk Israel in unserer Erzählung zurückgelegt hat. Auf den Tag genau vor 3 Monaten, so hörten wir es gerade eben im Predigttext, war das einst versklavte Volk aus der Knechtschaft Ägyptens aufgebrochen und ausgezogen aus dem Land der Gefangenschaft. In Ägypten, da hatten die Israeliten ohne Besitz als rechtlose, als unfreie Menschen arbeiten müssen für ihre ägyptische Herrschaft. Da war man drinnen im Hamsterrad des Alltags, hat man gemacht und geschuftet für nichts. Und das war jetzt vorbei. Gott führte das Volk hinaus und nun nach circa 400 Kilometern und 3 Monaten Wegstrecke steht dieses Volk nun auf der Sinai-Halbinsel. Das ist heute das Grenzgebiet zwischen Ägypten und Israel, mitten im Bergmassiv zu Füßen der Berge und erlebt die erste große Gottesrede im Alten Testament. Nun, im Grunde genommen erlebt nicht das gesamte Volk diese Rede, sondern nur einer, nämlich ein Mittler, und das ist Mose. Er ist seit Anfang des zweiten Buchs Mose, seit Anfang des Buches Exodus der Mittler zwischen Gott und Israel, sowas wie der Brückenbauer, im Lateinischen sagt man der Pontifex, ein Pontifex Maximus, der große Brückenbauer zwischen Gott und Mensch. Er ist das Sprachrohr Gottes einerseits, sagt, was Gott dem Volk sagen will, und andererseits ist er der Fürbittende des Volkes. Er hört also, was das Volk für Belange hat, was es für Bitten und für Sorgen und für Dank spricht und bringt es zu Gott. Da ist noch ganz und gar Abstand da zwischen diesen beiden, Gott und Mensch. Es braucht diesen einen Mittler. Das ist Mose. Und mit unserem Predigttext endet gewissermaßen die Wanderungsgeschichte und es endet auch diese Mittlerrolle des Mose. Mose wird noch viele Jahre leben und wird auch immer wieder der Anführer des Volkes sein, aber nun ereignet sich etwas, dass das Volk keinen Mittler mehr braucht. Und die Wanderungsgeschichte ändert erstmal. Und was nun im Buch Exodus folgt, in diesem zweiten Mose folgt, sind ausformulierte Erklärungen zum Leben. Wer sich mal die Mühe gemacht hat, das Buch Exodus, also dieses zweite Buch Mose, zu lesen, der wird mitbekommen, dass es ab diesem 19. Kapitel mühsam wird. Da sind die tollen, spannenden Geschichten aus dem Kindergottesdienst oder aus der Christenlehre, dem Konfirmandenunterricht, wieder zu Ende. Und dann kommen Erklärungen, dann kommen Hinweise zur Lebensgestaltung. Dann wird ausformuliert, wie entsprechend auch das Leben zu sein hat. Da finden sich beispielsweise auch die 10 Gebote oder Anweisungen zum Bau des Heiligtums. Worum geht es nun eigentlich in unserem Text, in dem, den wir gehört haben? Und weshalb sollten wir uns damit überhaupt befassen? Nun, der jüdische Theologe Benno Jakob sagt, dass dieser Text, den wir gerade gehört haben, aus Exodus 19, die Bestellungsurkunde Israels zum Eigentum Gottes ist. Oder er sagt es anders, er sagt, es ist die Bestellungsurkunde Israels zum Juwel Gottes, zum Kronjuwel Gottes. Juwel, werden Sie fragen, wir haben da überhaupt nichts in dem Text gehört von irgendeinem Juwel oder von einem Diamanten. Aber in unserer Predigtperikope heißt es, so sollt ihr mein Eigentum sein. Da steht Segular im Hebräischen. Ihr sollt mein Eigentum sein unter allen Völkern, vor allen Völkern. Das ist Vers 5. Tatsächlich lässt sich das Wort Segular aber auch mit Schatz oder mit wertvollem Erbstück oder eben auch mit Kronjuwel übersetzen. Wie auch immer wir das übersetzen, Israel wird etwas, was wir gerne oder was Gott gerne vererben will, was er nicht aus seinem Erbe herausgeben will, was er nicht hergeben möchte. Es ist sein Kronjuwel. Es ist sein Erbe. Etwas, worüber man sich vielleicht in menschlicher Welt als Nachkommen streiten würde. Ich möchte das haben. Nein, ich. Es ist etwas dahinter, was wichtig, was wertvoll ist, was man nicht einfach so entäußern würde und auf keinen Fall leichtfertig hergeben möchte. Das wird nun Israel, der wichtigste, der liebste Schatz, den Gott bewahrt und behütet vor allen Völkern, so heißt es. Für uns heute und für viele Menschen aller Zeitalter war das vielleicht oder ist das auch ein Ärgernis, eine Zumutung geradezu. Warum dieses Volk? Warum Israel? Weshalb dieses eine Volk? Nun, es gehört für uns Christinnen und Christen, für uns als Kirche, unweigerlich dazu, dass wir verstehen, dass wir in der Geschichte Gottes mit seiner Menschheit nicht die erste Rolle spielen, nicht die Hauptrolle spielen. Das ist ernüchternd und das ist zuweilen auch eine Zumutung für uns Menschen. Die erste Liebe Gottes gilt Israel. Und das ist ein Israel, was heute nicht eins zu eins deckungsgleich mit dem Staat Israel ist, aber was sich wiederfindet in den Schwestern und Brüdern der jüdischen Religion, die bis auf die heutige Zeit die Tora, die Tradition des alten Israels weiter in sich bewahren und weiter leben, Schwestern und Brüder jüdischen Glaubens. Die erste Liebe Gottes gilt Israel. Was macht denn Gott da in unserem Text? Was macht denn Gott auf dem Berg oder am Berg Sinai mit diesen Menschen? Er schließt einen Bund. Und da heißt es, so hat es Herr Wehmann vorgelesen, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen, spricht Gott, und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum, mein Kronjuwel, mein Erbstück sein vor allen Völkern. Es geht also um die Frage, wollt ihr in Gottes Bund eintreten und auf seine Bedingungen hören? Ihr habt gehört und gesehen, wie Gott euch diesen Weg, diese letzten 3 Monate geführt hat und eure Vorfahren auch. Ihr habt gesehen und gehört, was ich mache und was ich tue. Ihr habt mich kennengelernt. Ihr habt mich von meiner Seite der Liebe kennengelernt. Nehmt ihr mich nun zum Bundesgenossen oder nicht? Bin ich nun euer Bündnispartner mit allen Rechten und mit allen Pflichten oder nicht? Schließt du einen Bund mit diesem Gott? Willst du ein Mensch seines Volkes sein? Willst du sein Menschenkind sein, sein Kind? Und soll er dein Gott sein oder nicht? Sie haben das heute für ihre Kinder zuerst beschlossen, haben gesagt, wir wollen, dass diese Kinder einen Bund mit Gott schließen. Die Bündnishand dieses einen Verbündeten ist ausgestreckt, die Hand Gottes. Und dann ist es an uns Menschen irgendwann in unserem Leben, und das stellt sich bei Kindern manchmal ein, das manchmal auch bei Jugendlichen, manchen erst auf dem Sterbebett, zu sagen, ja, ich greife zu. Ich ergreife diese Hand des Bündnispartners, dieses Bundesgenossen. Und ich wünsche es Ihnen und Ihren Kindern, dass Ihre Kinder vielleicht auch schon eher als auf dem Sterbebett sagen, ja, dieser Bundesgenosse, der mir am Anfang meines Lebens durch die Taufe, das Wasser, dieses Licht, seine Liebe und seine Treue zugesagt hat, dass ich auch seine Hand annehmen will als Bündnispartner. Gott als Bundespartner. Von einem Bündnispartner kann ich Treue, kann ich Loyalität erwarten, kann ich erwarten, dass er Zeit mit mir verbringt, Aufmerksamkeit mir entgegenbringt, mich tröstet, mir beisteht und hilft. Von ihm darf ich ehrliche Kritik erwarten, ohne falsche Hintergedanken. Von jemandem, mit dem ich nie einen Bund geschlossen habe, kann ich das nicht erwarten. Kann ich das auch nicht einklagen. oder Beschwerde einlegen? Weshalb sollte jemand treu zu mir sein, wenn ich nie mit ihm einen Bund geschlossen habe? Israel wird also ein Antrag gemacht. Ja, man kann vielleicht sagen, wirklich ein Bund fürs Leben. Da soll ein Antrag gemacht werden, ein Antrag auf Verbindung, eine Verbindung fürs Leben. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen, meinen Bund halten, so sollt ihr mein Kronjuwel sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Ein Antrag. Gott macht dem Volk einen Antrag. Und das Volk sagt wenige Verse danach zu und stimmt zu. Es nimmt an und die führenden Vertreter sprechen stellvertretend für das gesamte Volk Ja. Ja, alles, was Gott sagt, das wollen wir tun. Israel ist also jetzt das Juwel, der Diamant, das Erbstück Gottes, das eine kleine Volk, das aus eigenen Kräften nichts vermag, geht den Bund mit dieser Kraft, mit dieser Macht ein, die von sich sagt, die ganze Erde ist mein. Israel, der Diamant Gottes. Nun, liebe Schwestern und Brüder, am heutigen Israelsonntag gedenken wir als Christen und als Christinnen des alten Bundes, des ersten Bundes, den Gott mit Israel einst schloss. Wir bedenken dabei vor allem aber auch unser Verhältnis heute zu unseren älteren Schwestern, zu unserer älteren Schwester, nämlich dem Judentum. Und wie das bei Geschwistern so ist, immer wieder gibt es Streit und gibt es Zwist. Und es zahlt sich und spielt sich irgendwann aus, wer der Stärkere unter den Geschwistern ist. Und tatsächlich sind wir als die jüngere Schwester irgendwann stärker geworden und haben das auch ausgenutzt. Und oftmals aus der Position politischer Überlegenheit uns versündigt an diesem Geschwistervolk des Judentums. Und das nicht erst zur Zeit des Nationalsozialismus, sondern schon weitaus eher und steter. Feindschaft und Ablehnung jüdischer Nachbarn gehörte zeitweise sogar zum guten Ton in der Kirche dazu. Und umso ärgerlicher war es, dass ausgerechnet dieses Judentum das Erbe Israels bewahrt, das Erbe dessen bewahrt, das sich Gott zum Eigentum erwählt hat. Ausgerechnet diese Menschen und ausgerechnet von diesen Menschen kommt unser Erlöser, kommt Jesus Christus, ein Jude. Ein Ärgernis für die Kirche seit vielen Jahrhunderten. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, wir feiern in diesem Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben auf dem Gebiet Deutschlands. Haben Sie das mitbekommen? In unserem Gemeindebrief gibt es jeden Monat dazu auch eine kleine Erklärung zu jüdischen Festen, zu jüdischen Riten, auch in unserem Schaukasten. Hören Sie sich um, gucken Sie vielleicht auch auf Internetseiten. Seit 1700 Jahren existiert jüdisches Leben auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Das Judentum betrat unsere Breitengrade also zur selben Zeit wie das Christentum. Wir Christen sind hier nicht länger. Wir sind hier nicht älter. Wir sind nicht deutscher oder europäischer oder schlesischer als Juden. Und Juden lebten und siedelten hier seit Jahrhunderten, in denen an Deutschland als Staat noch gar nicht zu denken war. Ein schwaches Volk, ein zerstreutes Volk in alle Himmelsrichtungen, so also auch in unsere Breitengrade Mitteleuropas. Und Christinnen und Christen begegneten diesem jüdischen Volk bisweilen mit Hochmut und mit Verachtung und mit der Meinung, die Treue Gottes sei jetzt abgewichen von diesem Volk. Wir sind ja jetzt das Volk Gottes. Wir, die Christen, weil wir den Jesus haben, diesen Messias. Und das stimmt ja auch. Aber wir sind nicht der Ersatz für Israel. Wir sind nicht anstelle Israels, weil Israel seine Juwelstellung, sein Bündnis mit Gott verspielt hätte. Textstellen der Bibeln, die das so ausdrücklich sagen, gibt es gar keine. Aber Christen bildeten sich das immer wieder ein. Ihr habt heute eure Kinder hier zur Taufe gebracht, habt sie zu der Kindschaft Gottes hinzugefügt damit. Habt sie in diese Familie Gottes hineingesetzt. Und das sind wir durch die Taufe. Ja, durch den Juden Jesus, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung sind wir hinzugefügt zu den Erben der Erzväter und Mütter Israels. Wir sind hinzugefügt, aber wir verdrängen sie nicht. Und so schreibt Paulus, der Apostel der Christenheit, und das ist wichtig, das müssen wir uns als Christen immer wieder sagen. Da schreibt Paulus, wenn nun einige von den Zweigen, damit ist der Ölbaum, das Wachsen des Hauses Israels gemeint, wenn nun einige von den Zweigen Israels ausgebrochen wurden. Du aber, der du ein wilder Ölzweig bist, in den Ölbaum eingepfropft wurdest und jetzt Anteil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums. Das heißt, Wurzel sind die Väter und Saft, das ist die Tora, das ist die Weisheit. So rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Und Israel ist unsere Wurzel. Und aus dieser Wurzel wächst das Judentum genauso wie auch unsere Religion. Wir als Kirche sind hinzugefügt, eingepfropft. Auf fremden Wurzeln wachsen wir. Jedwede Abfälligkeit gegenüber dem Judentum hat also in unserem Glauben nichts zu suchen. Antisemitismus und christlicher Glaube sind nicht zu vereinbaren. Was können wir aber jetzt lernen von diesem Volk? Was lernen wir und hören wir aus diesem Predigttext? Wir können Israel als ein großes Exempel sehen. Wir können es als ein Beispiel Gottes für uns sehen. Denn, und das tröstet vielleicht die Völker, die das als Zumutung empfinden, dass Israel auserwählt ist, die gesamte Erde ist sein, sagt Gott. Auch wir gehören zu ihm. Auch wir gehören diesem einen Gott. Und Israel ist ein Exempel, ein Diamant, ein Beispiel, an dem man lernen kann, dass gerade das Schwache hervorgehoben wird. Dass das, was aus eigenen Kräften nicht überleben würde, überlebt. Und das seit Jahrhunderten. Das seit Jahrtausenden. Ich habe es, glaube ich, schon oft gesagt, nicht die Römer, nicht die Griechen, nicht die Perser, nicht die mächtigen Ägypter oder Babylonier haben bis heute überlebt, sondern das Volk Israel. Das winzigste und kleinste und unbedeutendste Volk der Antike. Bis heute. Es gibt einen Bündnispartner, einen starken Bundesgenossen an seiner Seite, an der Seite dieses Volkes. Und Gott hat diesen Bund nie vergessen, so oft auch die Menschen diesen Bund gebrochen haben. Gott hält die Treue und lässt es sich gar nicht einfallen, warum er dieses Erbstück aus der Hand geben will. Wenn andere ihm gegenüber immer wieder die Untreue sind, wird er nie untreu werden. Und das sehen wir und das hören wir auch im Buch Exodus. Denn auf einmal ist mit dem Buch Exodus, und das ist das Zweite, was wir aus diesem Predigttext heute hören können, uns etwas gegeben, was Israel gegeben ist und wovon wir auch sehen und lernen können, nämlich, dass wir keinen Mittler mehr brauchen. Wir brauchen keinen Pontifex Maximus mehr, keinen Brückenbauer mehr zwischen Gott und Mensch, sondern uns ist die Weisheit Gottes in der Schrift selber gegeben. Mose verliert nach und nach seine Stellung und nach seine Bedeutung. Und nun sind nur noch zwei übrig, zwei Bundespartner. Du, Menschenkind, und dein Gott. Gehst du diesen Bund ein oder nicht? Und das, was dir den Weg dahin weist, das ist nicht mehr Mose, das sind keine Führer des Volkes mehr, sondern das ist allein die Schrift, die jetzt folgt. So auch im Buch Exodus. Das ist dieses Buch, was da unten zu Füßen Jesu liegt, die Bibel. Das ist das, woraus hier vorgelesen wurde, als wir getauft haben. Das ist das, was gelesen wurde als Evangelium und als Predigttext. Die Weisheit der Schrift. Das ist es nun, was uns verbindet. Das ist es, worin du deinen Bündnispartner erkennen kannst, deinen Bundesgenossen, mit dem du diesen Treuebund fürs Leben schließen kannst. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, spricht Gott, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein, spricht Gott der Herr. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.